Jakobus 2, Vers 26. Da lesen wir, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Denn wie der Leib ohne den Geist tot ist, also eine Leiche, lebloser Leib, weil da kein Geist, kein Leben mehr drin ist, so ist es auch, wenn der Glaube keine Werke hat, so ist er auch tot. Ich danke dir, Herr, für dein Wort an diesem Abend und ich bitte dich, lass es zum Segen werden für uns und zu einer Botschaft für unser Herz. Amen. Ich habe eher das Empfinden heute Abend, dass das Herrenmahl uns mächtig segnen wird, dass wir von Gott ermutigt werden, dass wir von Gott gestärkt werden. Wir dürfen kommen an seinem Tisch. Wer freut sich heute Abend, an dem Tisch des Herrn zu kommen? Wir können kommen und nicht mit nicht mit schlechten Gewissen, nicht mit irgendwelchen Lasten, sondern sie sollten wir vorher loswerden. Und diese Zeit auch vor, bevor wir zum Tisch kommen, soll dafür dienen, dass wir alles loswerden und dass wir mit Freuden am Tisch des Herrn kommen. Ich möchte einen Mut aussprechen für alle die unter uns, die noch Familienangehörige haben, die noch keine Beziehung zu Jesus haben. Ich möchte euch ermutigen und uns ermutigen, ich glaube an die Verheißung, du wirst erlöst und dein ganzes Haus. Und es geht darum, dass wir genau das praktizieren können, was Jakobus hier, dieser Apostel, dieser Pastor, auch erlebt hat. Er selbst gehörte einmal zu einem ungläubigen, wie soll ich sagen, ungläubigen Familienangehörigen, und zwar von jemandem, der sehr, sehr gläubig war, der sehr authentisch war, der ein Vorbild war, und ich behaupte, dieser jemand, dessen er angehörig war, war der vorbildeste aller Vorbilder. Denn Jakobus, der hier schreibt, ist der leibliche Bruder von Jesus Christus. Und es heißt, dass er nicht geglaubt hat an seinen eigenen Bruder und an seine ganze Familie. Nur eine Person oder zwei, es war Josef, der Vater, der irdische Vater von Jesus, wir haben keine Spuren von ihm. Er erscheint plötzlich, das letzte Mal, wo er erscheint, das war dort, wo Jesus als Zwölfjähriger irgendwo im Tempel war. Er wurde vergessen von seinen Eltern, aber dann lesen wir nichts mehr. Ich weiß nicht so, wie Josef mit der Situation überhaupt umgegangen ist. Aber hat er von Gott Gnade bekommen, dass er gut damit umgehen konnte. Jakobus war der tatsächliche Sohn von Josef. Er war der erste Sohn, aber nach Jesus. Die Mutter waren allen, aber der Vater von Jesus war ein anderer. Das war der himmlische Vater. Und so treffen wir hier in diesem Jakobus, der diesen Brief schreibt, vielleicht einen Rivalen gegenüber Jesus. Die sind 30 Jahre zusammen aufgewachsen. Jesus war 30 Jahre zu Hause. Und wenn ich die Frage stelle, war Jesus als Kind, Teenager, als junger Erwachsener, war er ein Vorbild? Was für eine dumme Frage. Natürlich war er ein Vorbild, oder? Er war der Sohn Gottes, der lebt mitten unter uns, wird einer Familie anvertraut. Und Jakobus hat jahrzehntelang, hat er Jesus erlebt. Als Kind, als Teenager, und er hat ihn so zu Hause, die haben zu Hause gespielt, sie haben gegessen, sie haben Quatsch gemacht, alles Mögliche. Und dann tritt er ein, sein Dienst, als 30-jähriger Jesus. Und er offenbart sich als Sohn Gottes, als Messias, als der, der diese Welt rettet und die ganzen Menschen rettet. Und dann heißt es im Johannes 7, seine Geschwister glaubten an ihn nicht. Wann wurde der älteste Bruder der Familie, wann wurde er gläubig? Das sagt uns im 1. Korinther 15, wird uns beschrieben, dass Jesus ihn nach der Auferstehung ist ihm erschienen. Es steht, er ist den Jüngern erschienen, den 500 und dann dem Jakobus, seinen Bruder. Er ist ihm erschienen und da wurde er gläubig. Könnt ihr euch diese Szene vorstellen? Sein Bruder, der plötzlich, der war tot, plötzlich erscheint er ihm und so wird er gläubig. Und er entwickelt sich zu einer mächtigen Säule, zu einer mächtigen Säule im Reich Gottes. Der Jakobus, der leibliche Bruder von Jesus, den Herrn, der wurde der erste Pastor der Urgemeinde. Pastor in Jerusalem. Leiter von Leitern. Und wenn du jetzt mit dieser Brille den Jakobusbrief liest, dann denkst du, wie kann es sein, so frischgläubig, so junggläubig, und er beschreibt Dinge, die er nur im Leben von Jesus gesehen hat. Er hat sie gesehen in seinem Bruder, und zwar zu der Zeit, wo er an ihn nicht glaubt. Vielleicht hat er von ihm gemeint, du bist ein Spinner. Dann kam auch der Moment, wo er ihn geraten hat. Das können wir in den Evangelien lesen. Hey, Jesus, Brüderchen, lass mal unser Haus und geh mal nach Jerusalem. Verlass Galiläa. Komm, tu dich bei anderen irgendwie aufmerksam machen, aber wir haben eigentlich von dir jetzt mal die Nase voll. Kennst du das? Wer kennt das? Oh, wenn das so rüberschwappt, ja, von den Familienangehörigen, die nicht diesen gleichen Weg gehen. Ich sage dir, Jesus hat nie aufgehört zu hoffen, dass sein Bruder sich bekehrt, dass er zum Glauben kommt. Und der Tag ist gekommen, Jakobus. Man nannte ihn, sagt die Kirchengeschichte, sogar der zweite Gesalbte, weil er so ähnlich war wie sein Bruder. Oh Mann, Josephus Flavius erzählt uns von diesem zweiten Christus, aber das war eigentlich Jakobus, der Pastor von Jerusalem. In ihm, er hat sich entschieden, in ihm, hat sich auch entschieden, dass der Heil, das zu den Heiden kommen soll, versiegelt wird. Paulus kommt und berichtet. Und er berichtet den Aposteln, die Heiden, also die Nicht-Juden, sie bekehren sich auch und sie empfangen den Heiligen Geist ebenso. Was sollen wir tun? Und so wurde das erste Konzil, apostolische Konzil einberufen. Und dann heißt es, Jakobus ist aufgestanden. Und hat gesagt, das ist vom Herrn. Und so kam das Heil auch zu uns alle. Auch die Legitimation dazu. Was will ich damit sagen? Egal wie viele Jahre du betest für deinen Ehemann, für deine Ehefrau, für deine Kinder, für deine Kindeskinder. Diese Treue und dein Vorbild mit einem lebendigen Glauben wird sie eines Tages zum lebendigen Herrn führen. Und du kannst das hineinpflanzen, auch heute Abend in der Gewissheit, Herr, so wie ich dich erlebt habe, so wie ich dich erfahren habe, so wie du mir in irgendeiner Form mir erschienen bist, so wirst du es auch tun mit meinem Mann, mit meiner Frau, mit meinen Lieben, mit meinen Kollegen, mit den Menschen, wo du die Botschaft des Evangeliums mit deinem Leben bezeugst. Und das war die Aufgabe, die Jesus getan hat. Ich will dich darin ermutigen, dass eine Jakobus-Erfahrung in deinem Haus auch passieren wird. Und nicht nur eine, sondern mehrere. Sibylle, halt es fest. Aber der Schlüssel und dieser, der selbst einst Sein Bruder, sein leiblicher Bruder war prominent, bekannt in ganz Israel. Und man sagte von ihm, er ist der Sohn Gottes. Er hat drauf gepfiffen. Bis er ihm erschienen ist. Und ich weiß nicht, was das für eine Begegnung war. Wenn er sich vorstellt, im ersten Kapitel des Jakobusbriefes, ich, Knecht des Herrn Jesus Christus. Und er spricht von seinem leiblichen Bruder. Und es ging so tief, in diesen Mann. Sein Leben wurde in Monaten revolutioniert, in Wochen revolutioniert. Und ich glaube an diese Dimension, dass deine Lieben so vom Heiligen Geist berührt werden, dass Stunden und Tage und Wochen eine Revolution in ihr Leben geschieht. Eine radikale Veränderung in ihr Leben geschieht. Und er war bereit, bis zum Schluss treu zu bleiben zu seinem irdischen Bruder, der sein himmlischer Herr wurde. Er hat sich auch lösen müssen von einer Vergangenheit. Aber Jesus, gekreuzigt, gestorben, auferstanden, zeigt sich seinen Bruder. Und er stirbt dem Märtyrertod. Die Kirchengeschichte sagt, dass Jakobus wurde gesteinigt. Er war einer der Märtyrer. Und hat mit seinem Leben auch den Glauben auch bekannt. Das Bekenntnis des Glaubens mit seinem Leben. Und das macht mich nachdenklich, weil gerade dieser sagt, ihr Lieben, du kannst viel schwätzen von deinem Glauben. Wenn man nicht sieht, was du glaubst, ist es tot. Es ist tot. Wir können viel reden von unserem Glauben. Aber der Glaube, der soll Werke haben. Erst dann ist er lebendig. Erst dann ist er effektiv. Und das spricht viel, viel mehr als irgendein Lippenbekenntnis. Und in drei Punkten will ich uns heute ermutigen, mit den Worten von diesem Mann, von diesem Gottesmann Jakobus, der genau wusste, was es bedeutet, eine Christusoffenbarung zu erleben. Eine echte Christusoffenbarung ist kein Lippenbekenntnis. Erstens, es ist eine klare, praktische Nachfolge. Wir reden so leicht von Nachfolgen, Jesus nachfolgen, aber der lebendige Glaube ist das Resultat einer praktisch klaren Nachfolge. Nicht bildlich gesprochen, nicht gut gemeint, sondern praktisch Jesus nachfolgen. Das sind die Werke des Glaubens. Sag Amen dazu. Und ganz klar, wir können nicht von Liebe reden, wenn wir nicht Liebe praktizieren. Die Werke der Nächstenliebe. Und im Kontext zu diesem Kapitel sagt dieser Jakobus, sagt, es kann nicht sein, dass du von der Liebe Gottes sprichst und deine Schwester hungert und dein Bruder hat nichts zu kleiden und dein Nächster, den du bemerkst, braucht Hilfe und du hilfst nicht. Das kann nicht sein. Dieser Glaube mag für dich ein Glaube sein, aber es ist ein Glaube, der tot ist, der niemandem was nützt. Und ein toter Glaube stinkt. Tote mit der Zeit riechen unangenehm. Ja, so ist es. Aber lebendiger Glaube ist der Glaube, der sich mit den Werken verbindet. Und das geht darum, die Werke der Nächstenliebe, dass du dich einsetzt im Reich Gottes, mit deiner Zeit, mit deiner Kraft, mit deinem Geld, mit deinen Ressourcen, mit deinen Kräften, mit deinen Gaben und ganz praktisch hier Dienst, ganz praktisch Menschendienst, ganz praktisch dich verausgibst für das Reich Gottes. So ist das. So ist das. Das sind die Werke des Glaubens, dass du Gastfreundschaft, sind wir heute eingeladen, vom Herrn an seinem Tisch zu kommen? Ein praktischer, lebendiger Glaube ist, dass du dein Haus öffnest und dein Tisch auch öffnest und bereitest für Menschen. Praktiziere die Nächstenliebe in Form der Gastfreundschaft. Ihr Lieben, die Treue und die Unterordnung, das ist ein Werk des Glaubens. Treu zu sein dem, was Gott dir anvertraut hat. Gott hat dir Leben anvertraut. Talente, Gaben, Fähigkeiten. Treu zu sein, sie ihm hinzugeben. Und das bewegt sehr mein Herz. Das ist der lebendige Glaube. Und heute Abend kommen wir zum Tisch des Herrn und sagen, Herr, hier bin ich. Ich gebe dir mein Leben und nicht mein Geschwätz und nicht meine Worte. Sondern ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir alles, was ich bin und alles, was ich habe. Und wenn du spürst, das kostet ein Opfer. Heute Abend ist ein Abend, wo du sagst, ich bringe gerne dieses Opfer, denn das ist das Werk meines Glaubens. Amen. Das ist das Werk meines Glaubens. Das sind die Werke, die ich zu meinem Glauben verbinde. Ein zweiter wichtiger Punkt. Erstens, eine ganz klare praktische Nachfolge. Zweitens, hey, wir haben letzte Woche vom Wundererlebnisse gehört. Wundererlebnisse. Und es wurde uns gesagt, du, es hängt an dir, wenn du keine erlebst. Ich gebe euch Vollmacht und Autorität. Hallo, an wen hängt? Es hängt an dir, aber Gott schenkt seine Gnade und erkenne das Kleine, was der Herr tut. Aber ich eröffne eine Fortführung. Ich glaube, dass wenn du wirklich verlangst, Zeichen und Wunder zu sehen in deinem Leben, dann wirst du sie sehen. Warum? Nicht, weil du von Zeichen und Wunder redest, sondern weil du ein Verlangen in deinem Herzen entwickelst. Je weniger du verlangst, desto weniger erlebst du. Wenn wir heute zum Tisch des Herrn kommen, sagen wir, Herr, gib mir Willen und Vollendung, dass ich ein Verlangen habe, Zeichen und Wunder zu sehen in meinem Leben. Und wenn du Zeichen und Wunder limitierst, nur in der Heilungsebene, dann bist du stehst du quasi daneben, weil Zeichen und Wunder sind nicht nur Heilungen, sondern Zeichen und Wunder ist die übernatürliche, göttliche Dimension, die in dein ganzes Leben reinreicht. In den Entscheidungen deines Lebens, in den Aufgaben des Alltages, in der Beziehung der Ehe, der Familie. Gott will nicht, dass wir uns da rumstrampeln mit der letzten Kraft. Gott will sich offenbaren. Er will seine übernatürliche Kraft und Weisheit dir geben. Er will es. Aber ein Verlangen muss da sein. Das Verlangen, Wunder zu erleben. Das Verlangen, Wunder zu erleben. Und ich glaube, dass das nicht das Maximum erreicht hat. Ich glaube hier, dass, ich weiß nicht, vielleicht ein Drittel hat dieses Verlangen. Ein bisschen höher noch. Ein Drittel. Aber ich glaube an einen ganz klaren Einladung heute Abend des Heiligen Geistes. Hey, lass dich inspirieren mit dem Verlangen, Zeichen und Wunder zu erleben. Und wenn du dieses Verlangen hast, dann wirst du in die Knie gehen, du wirst Gott suchen, du wirst Gott bitten, sagen, Herr, zeige mir in dieser Entscheidung. Vielleicht sind ja heute Menschen hier, die nächste Woche wichtige Entscheidungen treffen müssen. Vielleicht bist du hier und bist verzweifelt, weil du eine falsche Entscheidung getroffen hast. Aber Gott kann deine Umstände verändern, indem er durch Zeichen und Wunder in dein Leben reinwirkt. Wenn wir mit dem Übernatürlichen nicht mehr rechnen können, mit was sollen wir denn rechnen? Ist unser Gott natürlich oder ist er übernatürlich? Amen? Er ist übernatürlich. Und deswegen ermutige ich dich, bitte mit mir zusammen, flehe zum Herrn mit mir zusammen. Wo ist das Hunger in mir und das Verlangen, das Übernatürliche, deine übernatürliche Manifestation in mein Leben zu erleben? Wo ist das? Halleluja. Bete mit mir zusammen. Suche den Herrn mit mir zusammen. Wenn ich darüber rede, dann packt mich Leidenschaft und Eifer. Nicht, weil ich es bei mir habe und ihr habt es nicht. Sondern ich brauche diesen Hunger auch in meinem Leben. Glaubt nicht, dass Prediger des Evangeliums nur das predigen, was sie erreicht haben. sondern ich predige es zu mir. Und manchmal gehen wir so wie Hühner, die haben den Hühnerblick. Wie ist denn der Hühnerblick? Einer sagte, der schaut auf die Fritteuse. Nein, Hühner schauen nicht auf die Fritteuse, sondern Hühner schauen nach unten und sind begnügt mit das, was sie vorfinden. Aber Jesus sagt, erhebe dein Angesicht nach oben. Und dieser Hahn, der nach oben schaut, wird zum Adler. Es kommt eine Transformation. Die Henne, die nach oben schaut, wird zu einer, gibt es eine Adlerin? Nee, aber ist egal, ihr wisst, was ich meine. Wir werden uns erheben. Und diese Winde, die uns erheben, das ist nicht die natürliche Kraft. Das ist nicht deine Kraft. Das ist nicht deine Weisheit. Sondern das ist die übernatürliche Kraft Gottes, die in dein Leben sichtbar werden will. Und was der gleiche Jakobus sagt, hey, ihr habt nichts, weil ihr nichts bittet. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Aber ich verstehe, dass du nicht bittest, weil kein Verlangen da ist. Aber wenn das Verlangen da ist, dann werden wir bitten. Darf ich Philipper 2, Vers 13 kurz mit euch teilen? Gott sei Dank, dass wir heute zusammen beten können, gemeinsam den Herrn suchen können, an diesem Tisch und genau das erleben. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen, auch das Wirken seines Vollbringens. In anderen Worten, wenn du Gott darum bittest, dir einen Hunger und Verlangen zu geben, dann schenkt er dir das und er wird es auch vollenden, aber zwischen Wollen und Vollendung ist die Tat da. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, da kommt die Tat. Dein Werk, dein Wirken, dein Werk. Du musst Schritte tun. Ich habe einer wunderbaren Familie vorhin hier gesagt, das, was ihr anpackt, das ist euer Schritt. Aber Gott, wenn er den Schritt sieht, die Mühe sieht, er wird seine Schritte dazu schenken. Und die bringen uns zum Wirken und zur Vollendung. Zur Vollendung. Gott ist so. Aber er schenkt dieses Wollen. Und eigentlich ist dieses Wollen absolut da. Und der dritte Punkt ist genau das. Gehe über deine eigenen Grenzen hinaus. Kennt ihr die Geschichte von Petrus, dass er auf dem Wasser gewandelt ist? Darf ich euch eine Frage stellen? Wer hat diesen Wunder initiiert? Wer hat es begonnen? Das war Petrus. Das war nicht Jesus. Es war stürmig. Er war im Boot. Könnt ihr nachlesen, Matthäus 14. Und in diesen schwarzen, dunklen, stürmigen Wellen kommt Jesus und spaziert darum. Halleluja. Du, ich weiß nicht, es gibt die komischsten Ideen, was Jesus als Teenager alles gemacht hat. Das heißt, es gibt Traditionen da, oder also Überlieferungen, das heißt, er hat Staub in die Luft geworfen, die wurden zu Vögeln. Ach, ich glaube, dass Jesus ganz normal war. Ja? Er war ganz normal. Aber wo er seine göttliche Mission anfängt, wird keine Naturgewalt ihn aufhalten können. Er war wahrer Mensch und wahrer Gott. Und das war der Moment, wo er sich als wahrer Gott, er ist über Schwerkraft, über dem, was er, und läuft auf das Wasser und zeigt sich den Jüngern. Sie kriegen erstmal einen Schock, dann erholen sie sich. Ist es ein Geist? Nein, das ist kein Geist. Das ist der Herr. Und jetzt kommt Petrus, der hat viel Unsinn gemacht, der Petrus. Ja? Wer heißt hier alles Peter? Darf ich mal bitte die Hand sagen? Peter. Du bist Peter? Okay. Wer ist noch Peter? Okay. Petra. Ja. Okay. Also, fühlt euch nicht angesprochen, wenn ich über den Petrus spreche. Aber ich glaube, dass irgendwie mit diesem Namen identifizieren wir uns alle. Der Fels, der Felsstück. Peter, Petrus, der Felsstück. Aber Petrus, bevor er ein Felsstück war, war ja Wackelpudding. Und Jesus hat ihn transformiert. Er hatte die Wackelpudding-Dimension, er hatte die Hühnerblick. Aber Gott sagt ihm, hebe deinen Blick. Er wurde zum Adler, aber ab und zu mal schaut er nach unten, wurde er wieder zum Hahn. Und am Ende hat ihn ein Hahn das Herz gebrochen. Am Ende hat ihn ein Hahn das Herz gebrochen. Aber er brauchte das. Ich weiß nicht, was der Hahn darum gekräht hat. Jesus hat gesagt, hey, ich weiß, dass du mich lieb hast, aber ich kenne auch deine Schwäche. Ich weiß, dass du es gut meinst, aber ich kenne auch deine Schwäche. Bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Ich frage mich, was hat der Hahn gekräht? Was hat der Hahn gekräht? Der Hahn hat sicherlich nicht gekräht, schuldig, schuldig. Nee, das war jetzt ein Esel. Kikiriki, ist okay? Ich glaube, dass in diesem Kikiriki stand, Jesus hat es gewusst und er liebt dich trotzdem. Aber er konnte das nicht fassen. Sein Herz wurde zerbrochen. Und Gott sei Dank. Aber er hat auch einiges in einer Genialität gemacht. Er hat Jesus dort gesehen. Die anderen haben schon volle Hosen gehabt. Und dann sagt er, Herr, wenn du es bist, dann sag mir, dass ich auch auf das Wasser wandle und zu dir komme. Hallo? Wer betet in dieser Weise, wenn du es bist? Wenn du da drinnen bist? Wenn du es bist, ist es dein Wille, soll ich das tun? Ich sag dir eins, der Herr erscheint dir in einer anderen Form, aber du weißt, Gott ist da. Gott ist da drinnen. Gott ist da und er hilft mir. Und während alle anderen Angst hatten, und Angst lähmt dich, Angst lähmt dich. Angst ist die Blockade, Zeichen und Wunder von Gott zu erleben. Und während die anderen Angst hatten, kommt Petrus und sagt, ruf mich, dass ich zu dir komme. Und dann kommt es. Nicht dramatisch. Da sind keine 100 Engel gekommen und haben den Petrus gehoben und fliegen lassen zu den Armen des Herrn. Nein. Jesus antwortete mit ein kleines Wort. Kennt ihr noch das Wort? Komm. 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 Und das ist etwas Prophetisches, was jetzt hier ausgesprochen wird. Und ich weiß nicht, wen es trifft. Aber der Herr sagt dir, komm. Komm. Petrus hat es getan. Der ist ausgestiegen. Ich weiß nicht, ob er mit Kühnheit. Sicherlich, I'm singing in the rain. Und dann ist er ausgestiegen. Nein. Glaubt mir, der hat Bange gehabt. Der hat Bange gehabt, aber der ist ausgestiegen aus dem Boot und fing an, die ersten Schritte zu machen. Ist das nicht fantastisch? Der hat seine Grenze überwunden. Du kannst viel sagen, hey, wenn du es bist, sag komm. Und dann sagt der Herr, komm. Und dann sagst du, oh ja, und jetzt? Ha! Du hast gut reden. Und wisst ihr, ich habe einen Blick im Geist. Und ich sehe einige hier, die haben den Ball in der Hand. Und dieser Ball hat eine goldene Farbe. Das bedeutet, das hat Jesus in der Hand gehabt. Und er hat es dir zurückgeworfen. Und was machst du jetzt damit? Hat jemand geistliches Verständnis, weiß, von was ich gerade hier rede? Es ist in deiner Hand. Der Herr hat dir gesagt, komm. Er wirft dir den Ball zurück. Jetzt bist du an der Reihe. Du musst deine eigene Grenze überwinden. Und du bittest zum Herrn, ja, ich will deine, Ach, ich deine Fülle erleben. Die Fülle ist da. Sie heißt, komm. Aber jetzt, tu es. Tu es. In allen Bereichen deines Lebens. Herr, wenn du es bist, dann versorge mich. Und er wirft dir den Ball zurück. Ich versorge dich. Ja, aber Moment, aber Herr, ich weiß, ich muss den Zehnten zahlen, aber irgendwie reicht es mir nicht. Und ja, irgendwie habe ich zu wenig. Und hallo? Hallo? Versteht irgendjemand, von was ich gerade rede? Herr, du bist derjenige, der mir Kraft gibt, zu vergeben. Und er sagt, ich gebe dir die Kraft. Oh, aber den jetzt zu vergeben, naja, das ist ein bisschen schwieriger, weißt du das? Das schaffe ich irgendwie nicht. Du bleibst in deinem Boot, obwohl der Herr dir gesagt hat, ich gebe dir die Kraft zu vergeben. Oh Herr, mach mein Herz demütig. Der wirft es dir. Ich gebe dir Demut. Ja, aber wie wird sie sichtbar? Tu deinem Glauben einen Werk. Und geh hin zu der Person. Revidiere deine Aussagen. Demütige dich. Geh den Weg. Versteht irgendjemand, wovon ich gerade rede? Wer kann sagen, ich weiß die Umstände, aber wer kann sagen, hey, etwas spricht mich hier an. Darf ich mal die Hand sehen? Genau das. Das sind alles die Bälle, die ihr in den Händen habt. Und ich habe auch einige Bälle in den Händen, die ich zum Herrn geworfen habe und bekannt habe, was er tut. Und er sagt, ja, tack, ich tue es. Und jetzt bleibt es an mir. Hier ist vielleicht auch jemand, hat den Herrn geworfen, Herr, wenn du mich liebst, dann rette mich, erlöse mein Leben. Und der Herr kommt und er wirft dir den Ball zurück. Ja, komm zu mir. Gib mir dein Herz. Dann kommst du und sagst, naja, ich bin zu jung oder eigentlich will ich noch ein bisschen das Leben genießen. Oder was sagen denn meine Verwandten? Was sagt meine Frau? Was sagt mein Mann? Nee, vielleicht später mal. Dann sage ich dir eine Sache. Wenn du so denkst, wird der Herr ein Gespenst in dein Leben bleiben. Aber nicht der lebendige, erlösende, liebende Herr, dem Sturm zu dir gekommen ist. Im Sturm zu dir gekommen ist. Herr, ich will, dass du mich berufst. Ich will mein Leben dir ganz hingeben. Und er zack, ja, hier hast du die Aufgabe. Und das Ding liegt in deiner Hand. Das ist ein Schlüssel für das Erleben von Zeichen und Wunder in deinem Leben. Petrus hat das Boot verlassen. Er hat's getan. Ja, Moment, aber Graziano, du kennst die Geschichte nicht bis zum Schluss. Hallo? Ich habe eine frohe Botschaft für dich. Petrus ist nicht ersoffen. Halleluja. Petrus ist nicht ersoffen. Okay, der fing an zu wanken und zu gluckern. Und er hatte Haare, weil Jesus hat ihn von den Haaren gezogen nach oben. Nee, ich weiß es nicht. Also für die, die weniger Haare haben, keine Sorge. Er hat ihn aufgehoben. Er hat ihn aufgehoben. Und hat ihm gesagt, gut, er hat ihn belohnt, er hat seinen Schritt gemacht.